Fünfter Tag. Schauen wir uns kurz an, wie hat das vierte Tag, wie hat der geendet? Was ist passiert? Also es ist am vierten Tag, ist der Christian Rosenkreuz spät aufgewacht, in den Garten hinausgekommen, wo alle versammelt waren, um aus dem Hermesbrunnen zu trinken, also diese merkurialen Kräfte aufzunehmen. Dann sind sie über 365 Stufen hinauf in die königlichen Gemächer marschiert, sind dort also von König und der Königin empfangen worden, beziehungsweise gab es dann drei große Thronsessel, wo eigentlich drei Königspaare saßen, also ein alter König mit einer jungen Königin, ein mittelalterlicher, also vom Alter mittlerer, schwarzer König mit einer ganz alten Königin und in der Mitte eben ein junges Königspaar mit Lorbeerkränzen und die Krone schwebt darüber. Danach sind sie wieder heruntergegangen, haben dort Mittagessen gehabt, unten mit der Jungfrau Alchimia und ihren anderen begleitenden Jungfrauen. Und es ging recht lustig dann auch zu. Es gab dieses Tänzchen, wo überlegt wurde, also wer mit wem ins Zimmer geht sozusagen. Und die Jungfrauen haben das aber so geschickt gemacht, dass die Männer halt leer ausgegangen sind. Dann gab es noch ein Theaterstück im Haus der Sonne mit 7 Akten und 5 Zwischenspielen. Da ging es also um einen Mohrenkönig, der also das Königreich, ein anderes Königreich mehr oder minder verwüstet hat und alle getötet hat. Nur die Prinzessin ist davon gekommen in ein Körbchen, also offensichtlich noch ganz jung. Und ein anderer König, der dieses Kästchen mit dem Kind findet, der wollte ja eigentlich seinen Sohn vermählen mit diesem Töchterchen. Also das ist das Töchterchen seiner Base eigentlich. Und jetzt geht die Geschichte also so hin und her. Der Mohr will halt das Kind auch haben, wieder entführt, es wird befreit, aber zum Schluss geht sie selber freiwillig mit ihm, also ist dann offensichtlich schon größer. Und der Königssohn befreit sie aber dann. Aber es zeigt sich, dass sie also irgendwie ein bisschen wankelmütig offensichtlich ist, also das ist ein wesentlicher Teil der Geschichte. Am Abend geht es dann wieder hinauf in den Königssaal, gibt einmal ein großes Abendessen und nach dem Abendessen läutet ein Glöckchen und es wird ziemlich dramatisch. Die königlichen Personen, die vorher ganz in weiß gekleidet waren, ziehen schwarze Gewänder an, der ganze Saal wird jetzt schwarz ausgeschlagen, die Decke, der Boden, alles. Und dann werden 6 Särge hereingebracht und die königlichen Personen sind also zittern ziemlich, also, und dann kommt ein Mohr mit einem Beil herein und enthauptet einen nach den anderen von den Königen. Die Christian Rosenkreuz und seine Gesellen, die kommen, also denen passiert nichts, obwohl sie das auch zuerst befürchtet haben.
Kann man nicht mehr erinnern, den Königinnen passiert nichts.
Oh ja, alle 6, also alle Paare werden geköpft. Also wir haben eh so kurz darüber gesprochen, es geht also irgendwie darum, also das Kopfwissen, der Verstand, das muss einmal weg. Das ist ein notwendiger Schritt der Läuterung. Und wir werden jetzt genauer dann sehen, warum oder was stattdessen kommen soll oder wie das erneuert werden soll. Aber im Grunde ist das ja eh bei jedem Einweihungsweg, den man geht, bei jedem geistigen Weg, dass man das bloße Verstandeswissen wirklich an der Schwelle abgeben muss.
Der andere Maria sagt ja, es gibt da Wege 2, nicht?
Und ja, genau.
Dass man den Verstand verliert.
Ja, genau. Genau.
Das kommt ja früher oder später.
Das ist richtig, ja. Die entscheidende Frage ist, was man dann gewinnt oder ob man was gewinnt.
Ja.
Sonst. Das gibt es nicht, die gehende Lehre. Ja, und zum Schluss wird dann noch dieser Mohr, der Henker sozusagen, wird dann selbst auch noch geköpft. Und sein Kopf wird auch in ein schwarzes Tuch gehüllt und in ein Kästchen gelegt. Und dann werden die Christian Rosenkreuz und die anderen, die diese Prüfungen bestanden haben, wieder hinuntergeleitet und sind natürlich ziemlich erschüttert von der ganzen Szene. Und der Christian Rosenkreuz sagt dann, das war aber wahrlich eine blutige Hochzeit. Und in der Nacht kann er natürlich auch nicht so gleich einschlafen nach dem ganzen Geschehen. Und er ist der Einzige, der ein Zimmer zum See, mit Blick zum See hinaus hat. Also hinter dem Schloss ist ein großer See. Er ist wirklich groß und führt in Wahrheit hinaus aufs Meer. Und er ist der Einzige, der daher sieht, wie 7 Schiffe über den See gefahren kommen, durch und durch beleuchtet mit Lichtern von oben bis unten, und die dann anlegen an der Küste. Und dann werden die Lichter ausgemacht, bis auf ein großes flackerndes Licht für jedes Schiff. Und diese flackernden Lichter, das durchschaut der Christian Rosenkreuz richtig sozusagen, das hat irgendwas mit der Seele dieser Enthaupteten zu tun. Und er beobachtet auch, wie die Särge an Bord gebracht werden der Schiffe. Die anderen wissen das alles nicht. Also er ist der Einzige, der das durchschaut. Und damit schläft er dann ein und wacht ziemlich früh diesmal am nächsten Morgen, also am Morgen des 5. Tages auf. Und es ist noch ganz ruhig im Haus, es tut sich nichts, also macht er sich ein bisschen mit seinem Knaben auf der Reise, da das Schloss zu erkunden.
Ich habe noch eine Frage.
Ja?
Das Legerhaupt, das Mohrenhaupt, der Kopf vom Henker lag in einem Kästchen.
Ja.
Ja. Da ist nicht angegeben, auf welchem Schiff.
Das wird jetzt dann am 5. Tag geschildert. Also noch liegen die Schiffe an der Küste, sie sind noch nicht abgefahren.
Aber die Särge sind
drinnen, wie gesagt, außer dem Christian Rosenkreuz und natürlich der Jungfrau Alkimia und so, weil die das alles beaufsichtigt hat, dass das gut funktioniert. Aber eben von den Einzuweihenden da, also von den Gesellen des Christian Rosenkreuz, hat sonst niemand mitbekommen. Und er ist jetzt also am nächsten Morgen so zeitig munter, dass er eben mit seinem Knaben das Schloss erkundet. Und der Knabe führt ihn so bereitwillig herum, also der ist überhaupt auch so ein bisschen frecherer, der führt ihn nämlich immer wieder zu Stellen hin, die eigentlich normalerweise gar nicht erlaubt sind, also die man normalerweise nicht zu Gesicht bekommt.
Und aber
er passt zu ihm. Und zwar führt er ihn jetzt in einen Saal. Und da gibt es dann eine Treppe, die hinunterführt, die liegt ziemlich im Dunkeln und die führt noch ein paar Stufen zu einer großen eisernen Tür. Auf dieser großen eisernen Tür steht jetzt so ein ganz merkwürdiges Zeichen. Was drauf?
Aha. Das ist eine interessante Schrift.
Das ist eine sehr interessante Schrift. Man kann es nicht wirklich lesen, bis auf das Wort Venus.
Ah ja. Das ist ziemlich eindeutig. Aber man kann auch gar nicht sagen, ob das aus dem Arabischen oder Hebräischen kommt.
Das ist
eine Geisteschrift.
Genau. Genau. Der Christian Rosenkreuz kann es natürlich zunächst auch nicht lesen, darum schreibt er auch: So habe ich sie abgemalt und auf mein Schreibtäfelchen aufgezeichnet. Naja, die Tür wird aufgemacht, also der Knabe öffnet die Tür und führt ihn jetzt in einen langen, finsteren Gang entlang. Und am Ende des Ganges gibt es eine kleine Tür, die ist nur angelehnt. Und der Knabe erzählt dem Christian Rosenkreuz ja auch, dass sie erst gestern geöffnet wurde, die ist normalerweise zugeschlossen. Sie wurde gestern erst geöffnet, weil von dort die Särge geholt wurden. Und offensichtlich hat man sie noch nicht geschlossen, jetzt diese Tür. Und sie treten also ein und dieses ganze Gewölbe, dieses große Gewölbe, das sie da jetzt sehen, das ist hell erleuchtet, aber von keinem anderen Licht als von übergroßen Karfunkelsteinen. Also das, die leuchten selber, diese Steine irgendwie, die erleuchten das ganze Zimmer. Und in der Mitte ist ein Grab, ein sehr reichhaltig verziertes Grab, ein Grab von solcher Köstlichkeit, dass ich mich wunderte, dass es nicht besser gehütet wurde. Normalerweise ist ja die Tür aber eh verriegelt, also es ist ein Ausnahmsfall, dass die offen ist. Und der Knabe sagt ihm noch extra: Ich hätte allen Grund, mich bei meinem Planeten zu bedanken, durch dessen Einfluss ich etliches mehr zu sehen bekäme, was sonst außer des Königs Gesinde keines Menschen Auge jemals gesehen. Also er hat da eine gewisse Sonderstellung und der Knabe auch, der ja in Wahrheit ein Teil von ihm ist. Also, hat was mit den höheren geistigen Wesensgliedern zu tun. Das ist ähnlich wie in der Zauberflöte. Da gibt es die drei Damen einerseits. Das hat mit den Seelenkräften zu tun, ähnlich viele Astrid und Luna oder so. Und dann gibt es die drei Knaben ja in der Zauberflöte. Das ist also das Geist selbst, Lebensgeist, Geistesmensch. Also die höheren, die geistigen Wesensglieder. Also eigentlich sind die Knaben hier die höheren, die geistigen Wesensglieder, die aber halt noch unreif sind, noch klein sind. Darum sind es Knaben. Von dem her passt es.
Ja, das andere, die Damen sind, die tragen was.
Genau. Und die Knaben, oder da besonders sein Knabe, ist auch der, der ihm immer wieder was Neues zeigt, was Besonderes zeigt. Also dieses Grab ist jedenfalls ganz eigenartig geformt, reich geformt, es ist dreieckig und in der Mitte steht ein polierter Kupferkessel. Dieser Kupferkessel wird getragen von drei Figuren, drei Tierfiguren, eh bekannte Figuren, also ein Adler, ein Ochse und ein Löwe. Na, das sind die drei Sphinxtiere. Jetzt ist die Frage, wo ist das vierte, also der Mensch oder Engel? Na, ein Engel steht im Kessel drinnen. Das heißt, es geht darum, diese Mensch-Engel-Gestalt eigentlich herauszuheben oder herauszugebären aus dieser Dreiheit der Tiere, aus dieser Tierheit, das herauszuheben irgendwo. Und dieser Engel hat jetzt noch etwas, er hat einen Baum. Er hat einen Baum mit. Er hält diesen Baum in irgendeiner Weise. Und von dem Baum fallen immer wieder Tropfen bzw. Früchte in den Kessel hinein. Also so tropfenartige Früchte, die hineinfallen. Und wenn diese Frucht eben hineinfällt, wird sie selber ganz zu Wasser, zu Flüssigkeit. Und von dem Kessel gehen jetzt drei Ableitungen weg und von dort fließt diese Flüssigkeit in drei Nebenkessel. Also da ganzer jetzt wird es kompliziert. Aber es ist jedenfalls die Dreizahl drinnen. Es hat was zu tun also mit den Sphinxtieren irgendwo. Also das ist zum Beispiel die Dreigliederung des Organismus. Also der Adler, der Löwe, der Stier unten. Und der Mensch, der halt dann das Ganze ist, Mensch oder Engel. Also das steht ja immer für beides irgendwo. Und es geht ja bei dem Ganzen eben auch um Menschwerdung oder beziehungsweise in der Menschwerdung einen Schritt weiter zu kommen, aber jetzt aus eigener bewusster Kraft. Also das liegt in dem alchemischen Werk eigentlich drinnen. Und zwar eben, aber Verwandlung aus eigener Kraft bis ins Physische hinein letztlich, bis in die Feinheit des Physischen hinein. Also das heißt, das haben wir eh schon ein paar Mal besprochen, die rosenkreuzerische Lehre, und das gilt eben auch für die Anthroposophie, die aus der Richtung kommt, da passt niemals so recht dieser, wie soll ich sagen, dualistische Gedanke Körper einerseits, Seele andererseits, abgesehen davon, dass man sagen müsste, wenn Leib, Seele, Geist, das stimmt schon, aber man darf sie eigentlich, also das Seelisch-Geistige, im Grunde nicht so einfach vorstellen, als na, das hebt sie jetzt aus dem Körper heraus und das ist weg, sondern das Wesentliche ist eigentlich die Verbindung aller drei. Da, nur dort ist eigentlich die Möglichkeit gegeben, dass der Mensch sich weiterentwickelt. Er nimmt diese Früchte dann ins geistige Dasein mit, wenn er den Körper, die Leibeshüllen abgestreift hat. Aber das Wesentliche ist eigentlich hier das Wirken durch die Leibeshüllen hindurch und die zu verwandeln.
Ja, in einem gewissen Gleichgewicht.
Ja, absolut. Absolut. Und es ist eben vor allem auch das Bewusstsein da bei den Rosenkreuzern, ebenso wie in der Anthroposophie, zumindest sollte es so sein, das Allermateriellste ist auch eine Erscheinungsform des Geistigen. Und es gibt also eigentlich nicht diesen Dualismus, da schwebt das Geistige drüber, sondern es kann sich so weit verfestigen und verdichten, dass es als Physisches erscheint, aber es ist eigentlich seiner Natur nach Geistiges.
Ja, ja.
Nein, also das ist das, was sie durchzieht. Ein Gleichnis, genau. Genau. Also das heißt, wenn dieses Geistige mehr oder minder fast in die Erstarrung kommt, dann erscheint es physisch im Grunde. Das, ich meine, ist natürlich insofern für uns ein schwieriger Gedanke, weil wir, wenn wir physisch denken, natürlich immer gleich an diese festen Blöcke denken, und Geistiges denken wir uns halt so wie unsere Gedanken, und jetzt fragt man sich, wie soll ein Gedanke sowas werden? Da fehlen die ganzen Zwischenglieder sozusagen, das ist das Problem. Darum haben wir eben, sagen wir nicht einfach Körper und Geist im Anthroposophischen, sondern Leib, Seele, Geist einmal. Das hat erstens schon mal da die Dreigliederung, aber jedes ist in sich noch einmal dreigegliedert. Also das heißt, Leib ist nicht nur physischer Leib oder gar physischer Körper. Wenn es nur physischer Körper ist, ist es in Wahrheit der Leichnam. Das ist der physische Körper, das ist nicht einmal der physische Leib, sondern das ist der physische Körper. Es stimmt ja sogar, weil es kommt ja, Corpus heißt eigentlich Leiche, im Englischen Corpse ist die Leiche, in Wahrheit der Leichnam. Also das heißt, das ist das, der physische Rest, der zurückbleibt, wenn das Leben und die Lebenskraft und das Astralische einmal weg ist. Und mit dem Astralischen dann auch das Seelische. Aber das heißt, Leib ist einmal gegliedert in physischer Leib, Ätherleib, Astralleib. Das ist einmal die leiblichen Glieder, die sind vergänglich. Vergänglich in dem Sinn, dass sie erst ausgeformt werden in der bestimmten Gestalt, wie es halt für die Individualität passt, wenn der Mensch zur Inkarnation heruntersteigt, werden also die, ja, einerseits natürlich einmal die physischen Kräfte, auch die physischen Substanzen aus der Umwelt geholt, sagen wir es einmal so, vermittelt durch die Mutter und den Vater und so weiter, also vor allem durch die Mutter dann von der stofflichen Seite her, Weil von dort bekommt es ja, in der wächst er ja auf. Also die ist seine Umwelt zunächst einmal, seine primäre Umwelt. Das ist also das eine, aber darin wirken formend die Lebenskräfte, die Ätherkräfte, die Bildekräfte, die ja einen unheimlich starken Zusammenhang mit den kosmischen Rhythmen haben. Ist ja interessant, dass man das heute auch in der Naturwissenschaft zu erkennen beginnt, also ein großes Thema Chronobiologie, die ja so seit den 50er Jahren einen ziemlichen Aufschwung gemacht hat. Übrigens einer der führenden Leute damals, die das initiiert haben, war Anthroposoph. Mhm. Eigentlich der Gunther Hildebrand. Mhm. Das ist einer der Initiatoren dieser ganzen Dinge, ist aber mittlerweile ein sehr stark aufblühendes Forschungsfeld geworden, also Erforschung dieser Rhythmen, Erforschung auch, wie sich diese Rhythmen im Organismus widerspiegeln, wie das zusammenpasst, weil wir haben intern auch diese Rhythmen. Es ist im vergangenen Jahr, ist der Nobelpreis für Medizin oder Physiologie an drei Forscher vergeben worden, die die genetische Grundlage der sogenannten inneren Uhr oder einer inneren Uhr, weil wir haben hunderte in Wahrheit, aber die zirkadiane Uhr heißt
die. Das wollte ich gerade sagen, durch diese Überlagerung in uns selber, also von außen und von innen. Es ist unglaublich,
ja. Also man muss schon mal sagen, diese ganzen Zeitrhythmen drinnen, das ist im Grunde eine ganze riesige Symphonie, die da zusammenwirkt, weil die müssen nämlich zusammenstimmen. Das ist nicht einfach, jeder läuft für sich, sondern die bilden einen Gesamtorganismus eigentlich. Das ist der Ätherleib in Wahrheit.
Und wir halten es für selbstverständlich.
Ja.
Dass wir diesen Impuls haben und...
Und das verschlafen wir natürlich vollkommen, weil wir gegenüber dem Ätherleib haben wir ein Schlafbewusstsein. Also das, und nämlich Tiefschlafbewusstsein. Also das heißt, so wie im traumlosen Schlaf von diesen Rhythmen, ja, ein bisschen kriegt man dann was mit, Herzschlag oder Atmung vielleicht manchmal, vor allem wenn man aufgeregt ist oder so, dann spürt man das Herz halt schneller schlagen oder der Atem wird hektisch, wenn man Angst hat oder so, dann fängt er an ziemlich fliehend zu werden.
Ich denke doch, dass wir manchmal ihn auch beeinflussen.
Also, natürlich.
Jeder, der krank wird, ja, arbeitet schon am Ätherleib damit.
Ja, natürlich. Wir arbeiten damit, klar. Diese Kräfte sind auch ganz wichtig, weil eben einerseits, um den Organismus zu erhalten, aber das, was jetzt in der äußeren Wissenschaft halt noch fast, wenn man genauer schaut, schon, aber nicht, sie wissen nur nicht, mit was sie es zu tun haben. Ein Teil dieser Ätherkräfte wird ja mit dem Zahnwechsel frei. Also wenn das Kind aufwächst, wird ein Teil dieser Kräfte, die einmal dazu gedient haben, die Grundform des physischen Leibes herzustellen, die ist eigentlich mit der Zahnbildung, mit dem 7. Lebensjahr in der Grundform einmal fertig. Dann wächst das Ganze natürlich noch, verändert sich natürlich auch noch, aber trotzdem ist die Grundlage ist einmal geschaffen. Also da ist eigentlich der physische Leib mit dem 7. Lebensjahr der eigene geworden. Jetzt ist er erst der eigene geworden. Vorher war es ein Modell, könnte man sagen, das sozusagen vererbte Modell irgendwo, aber es geht darum, dass es gemäß des eigenen Schicksals, also des Karmas, das man sich mitbringt, dieses Modell jetzt individualisiert wird. Das ist alles Alchemie sozusagen, im Grunde nur völlig unbewusst. Also wir leben sie alle, wir haben sie alle durchlebt und die stärkste Alchemie ist also da in diesen ersten 7 Lebensjahren drinnen. Und dann wird aber ein Teil dieser Ätherkräfte, die das machen, also diese Rhythmen, diese Symphonie in uns sozusagen, die das gestaltet, wird ein Teil davon frei. Weil Die Grundform ist einmal fertig, jetzt geht es darum, sie zu erhalten, zu regenerieren, aber das erfordert nicht mehr so viel Kräfte wie vorher.
Und wohin gehen die?
Na, das Spannende ist, der Ätherleib, der steht ja zwischen physischem Leib und Astralleib. Der Astralleib hat zu tun einerseits mit dem Triebhaften, andererseits mit dem Empfindungshaften. Also das heißt Wahrnehmung und Trieb. Beim Menschen wird aus dem Trieb, wenn es gut geht, der Wille, und aus der Wahrnehmung kann das Denken dann dazukommen, also die Erkenntnis irgendwo dazukommen. Das sind die Pole. Also das liegt im Astralleib drinnen, diese zwei Pole irgendwo. Und was machen aber jetzt die Ätherkräfte? Die Ätherkräfte, wenn sie nicht mehr für den physischen Leib gebraucht werden, also, oder der Teil, der nicht mehr gebraucht wird, wendet sich jetzt dem Astralleib zu. Weil tätig will er bleiben. Es geht gar nicht anders. Die Kräfte sind eigentlich nur da, indem sie tätig sind. Also man kann sich im Grunde nicht vorstellen, einen untätigen Ätherleib. Man kann sagen, na, der Ätherleib, der hat jetzt auch genug, jetzt geh schlafen als Ätherleib und tu halt einmal fast nichts. Das geht nicht. Der ist ununterbrochene rhythmische Tätigkeit.
Auch einen untätigen Menschen kann man sich nicht vorstellen. Das ist einfach selbst.
So ist es. Aber er macht zumindest Schlafphasen durch, ja. wo der Organismus zumindest äußerlich weniger tätig ist, dafür mehr innerlich. Da ist dann sehr stark der Ätherleib zum Beispiel tätig. Aber der Ätherleib hat nie eine Pause. Also der kennt keine Ruhephasen oder sowas. Es verlagert sich nur die Tätigkeit, wenn wir schlafen oder wachen, etwas, aber der ist immer tätig. Der Ätherleib ist immer tätig.
Der Körper jetzt als Leib gesehen auch.
Ja.
Wird gezwungen.
Ja, eh. Und dahinter steckt aber die Tätigkeit des Ätherleibs im Wesentlichen. Ja. Weil der physische Leib von sich, der wäre dann der Leichnam letztlich, also sehr wie der Ätherleib draußen wäre.
Das wird immer gearbeitet.
Genau. Aber da ist die Haupttriebkraft einmal der Ätherleib. Also der kann natürlich umso besser arbeiten, wenn er nicht einen Teil seiner Kräfte an den Astralleib weitergibt. Mhm. Weil was macht er dort? Er formt im Astralleib, in diesem Empfindungsleib, in diesem Triebleib, also er erzeugt was Triebartiges, Begierdeartiges vielleicht, weil sich im Astralleib immer das auch mit Bewusstsein sehr leicht verbinden kann. Astralleib hat verschiedenste Grade des Bewusstseins, ist eigentlich sehr Traumbewusstsein, aber das kann sehr dumpf werden, das kann sehr, sehr hell werden, kann schwanken. Angenehm, unangenehm, vor allem ist ja so eine Grundkraft des astralischen Sympathie, Antipathie. Also das sind die zwei Grundgesten eigentlich, das Astralleib, sich verbinden mit der Welt oder sich in sich selbst zurückziehen. Sich zurückziehen ist auch eine ganz wesentliche Fähigkeit, weil sonst gäbe es gar nicht unseren eigenen Astralleib. Sonst wäre es die kosmische Astralwelt. Und der Name kommt ja nicht von ungefähr, weil es ja wirklich bis zu den Sternen sozusagen reicht. Also dieses Astralische, was wir in uns haben, verbindet uns mit dem ganzen Kosmos. Und zwar wirklich bis zur Fixsternwelt hinein. Ja. Während der Ätherleib hat mehr mit den Rhythmen des Planetensystems zu tun. Ja. Der Astralleib reicht über das hinaus. Also im Prinzip der ganze Kosmos, der da vor uns liegt, hat mit dem Astralleib was zu tun.
Ja, aber wir waren ja beim Ätherleib,
der hat den
Astralleib.
Und was macht er dort? Er bildet. Ja, er bildet Bilder. Ja, vorstellungsartige Bilder, Traumbilder, Fantasiebilder. Im weitesten Sinn, das können auch Klangbilder sein. Es muss also nicht optisch sein, aber er gestaltet. Aber jetzt im Seelischen, im inneren Erleben, also das, was unser Seelenleben ausmacht. Auch im Gefühlsmäßigen zum Beispiel wirkt es hinein. Es wirkt bis hinauf, je klarer diese Formbildungen werden, ins Denken hinein. Also die Grundlage des Denkens ist der Ätherleib. Je mehr es, Also das heißt, dieselben Kräfte, die uns aufbauen, die auch in der ganzen Natur draußen im Lebendigen wirken und die eben auch in uns wirken, die gehen jetzt weg vom Körper sozusagen, also vom physischen Leib besser gesagt, und richten sich eben auf den Astralleib, zeigen Bilder. Das heißt, im Grunde dieselbe Kraft, mit der ich etwa eine Pflanze, eine Rose erfasse und als solche erkenne, als solche erlebe, ist im Prinzip dieselbe Kraft, die draußen die Rose baut. Das ist der Punkt, weil die wirkt auch in uns. Wir haben sozusagen auch die Rosenkraft in uns, nur halt nicht in der Einseitigkeit, wie es in der Natur draußen vorkommt. Das heißt, sonst hätten ja da bei uns auch Rosen herauswachsen irgendwo. Aber dieselben Kräfte, die einseitig dieser Rose zugrunde legen, wirken in viel zurückgenommenerer Form und ausgeglichen durch alle möglichen anderen Kräfte auch in uns. Weil genauso ist die Eiche in uns, ist die Birke in uns, genauso ist das Eichhörnchen in uns oder die Schlange in uns. Diese ganzen bildenden Kräfte haben wir in uns. Und das Tierreich, das Pflanzenreich entsteht ja im Grunde nur dadurch, dass sich das als Einseitigkeit aus dem Menschen absondert.
Ja.
Nämlich aus dem Menschen, nicht wie wir ihn in der heutigen Gestalt kennen, sondern abgesondert hat, bis wir halt jetzt ohne diese abgesonderte Hülle so dastehen, wie wir heute dastehen. Mhm. Am Anfang war im Grunde der Mensch die ganze Welt.
Ja, samt den Tieren.
Samt den Tieren, samt den Pflanzen, samt den Mineralien letztlich. Also auch das Mineralreich ist eine Absonderung. In uns sind es halt dann die Knochen, und das ist so der letzte Rest, den wir behalten haben.
Ja. Jetzt fehlt mir aber noch der Faden zum Denken, weil du vorher gesagt hast, also, dass das sich im Denken auch äußert.
Ja, naja, auf dem sind wir jetzt gerade. Also wenn ich zum Beispiel die Rose oder andere Blume erlebe, dann... Dass ich sie als Pflanze erlebe, ist deswegen, weil ich jetzt diese Pflanzenkräfte in mir wirksam mache. Und einmal in mir zunächst einmal das Wahrnehmungsbild habe. Das ruft schon einmal diese Kräfte auf. Und nur da drinnen liegt ja viel mehr. Da liegt drinnen die ganze Gesetzmäßigkeit, die diese Pflanze baut. Das heißt, es liegt die Idee der Rose.
Oder meinetwegen Mathematik.
Die Mathematik. Das heißt, wenn wir es jetzt mit den Rhythmen vergleichen, von denen wir gesprochen haben, wenn wir gesagt haben, Äther sind eigentlich diese Rhythmen, die kosmischen Rhythmen, das ist diese Symphonie eigentlich, der Zusammenklang dieser ganzen Rhythmen, in denen liegt nämlich die Weisheit drinnen, die Natur baut. Daher kann man Pflanzenformen sehr gut studieren und vergleichen mit Formen, die man im Kosmos findet, an Planetenbewegungen zum Beispiel und so. Also das Markanteste ist...
Ist aber für mich greifbarer ist jetzt der Begriff Mathematik.
Ja.
Mathematik, das kann man fassen, das kann ich fassen. Ja. Mathematik in der Pflanze und...
Genau, die Zahlengesetzmäßigkeiten zum Beispiel, genau, diese Rhythmen. Und das sind Wachstumsrhythmen, dadurch entstehen aber die Formen der Pflanzen. Weil die wachsen in einem bestimmten Rhythmus und die Form, die ich dann sehe, ist ja nichts anderes als die, wie soll ich sagen, festgehaltene Bewegungsspur dieses Wachstumsprozesses. Nicht wahr? Das bleibt sozusagen stehen, das bleibt erhalten. Ein Rad wird sich nur drehen oder ein Zeiger dreht sich nur. Wenn das aber sozusagen immer stehen bleibt auch. Und
zu einem gewissen Zeitpunkt.
Ja, genau. Und schon weiter ansetzt, aber es lässt immer was zurück, es lässt was liegen, füllt sozusagen mit Substanz aus, also dann wird die sichtbare Form daraus.
Ja. Aber noch immer sind wir nicht, fällt mir der Faden zum Denken.
Naja, im Rhythmus, in den Rhythmen liegt schon das Zählen zum Beispiel drinnen. Da liegt schon das Zählen. Zählen. Okay. Das Zählen kommt schon von daher. Und indem sich es jetzt bewegt im Raum, kommt die Geometrie dazu. Also du hast die zwei Grundpfeiler des mathematisch-geometrischen, damit ist ja das Zählen einerseits, im Zählen ist die ganze Mathematik drin, komplett, komplett. Daher kannst du die ganze Mathematik auf Zahlentheorie im Grunde zurückführen und alles andere daraus entwickeln. Also das 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter, in dem steckt alles drinnen, im Grunde.
Jetzt angenommen, ich will nicht denken.
Ja.
Ja. Was wird da zurückgehalten?
Naja, sagen wir so, was beim abstrakten Denken namentlich, also das, was wir heute als Denken bezeichnen, ist jetzt nur der Punkt, dass das Ganze, wir erleben nicht diesen lebendigen Rhythmus, aus dem zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter, das entsteht, sondern wir haben eigentlich 1, 2, 3, 4,
die, und dann kann ich sagen, ich will nicht.
Genau,
ja.
Genau.
Ja. Aber was wird zurückgehalten? Also das Lebendige?
Das Lebendige, das eigentliche, das heißt, das ist nur mehr der abgestorbene Rest. Es hat die 1 liegen lassen, es hat die 2 liegen lassen, es hat die 3 liegen lassen und der Rhythmus eigentlich, das 1, 2, 3, 1, 2, 3, der ist tot.
Und aber dann ist eigentlich nicht schade, wenn es beim 1, 2, 3, wenn man das liegen lässt,
ja,
ist ja eigentlich nichts verloren, weil das ist eine Kruste.
Ja, aber das ist das, was dann als Gedanke uns bewusst wird.
Oder nicht bewusst.
Also, naja, oh ja, schon bewusst. Der Witz dessen ist, in dem sind wir ja gerade am allerbewusstesten in Wahrheit. Also im Wahrheit sind wir in dem Denken, 1 und 1 ist 2 oder was, am wachsten. Viel wacher noch als der Sinneswahrnehmung gegenüber, weil man braucht ja Sinne selber beobachten, wie viel hat man vor Augen im Tag und sieht es eigentlich in Wahrheit doch nicht. Man sieht nur bewusst einen kleinen Ausschnitt. Aber bei 1 und 1 ist 2, da bin ich bei jedem Schritt dabei, so weit sie sogar.
Und kannst du dir vorstellen, dass du nicht denkst, 1 und 1 und 2, sondern, wie soll ich sagen, dieses Gerüst lässt und vielleicht dann was Lebendiges kommt?
Ja, das ist die Kunst. Da sind wir aber dann auf dem Weg, auf dem geistigen Schulungsweg, um den es genau geht. Da geht es dann nämlich genau um diese Köpfung. Weil, was heißt das? Wo wird der Ätherleib jetzt oder diese Ätherkräfte tot gemacht? Da oben. Da oben werden sie tot gemacht. Und dadurch entsteht ganz stark da das Bewusstsein. Weil da haben wir es weniger. Wenn wir es da haben, ist es eher ungut. Weil dann sind es Schmerzen im Grunde. Aber wir können zum Beispiel nicht wirklich bewusst mit der Leber denken. Bewusst.
Ja, es gibt das Bauchdenken.
Ja, aber das ist eben genau dann in Wahrheit sehr unbewusst. Das heißt, es kommt ein Impuls, von dem man aber nicht weiß, wieso und warum. Und ist daher, man nennt es dieses Bauchgefühl ja in der Umgangssprache auch oft Intuition. Wenn der Steiner von Intuition spricht, meint er genau das nicht.
Ja,
genau das nicht.
Ist ja nicht Intuition.
Nein, sondern das ganz Bewusste. Das ganz bewusst gewordene, aber das jetzt das Kunststück zusammenbringt, über dieses Abtöten hinauszukommen und das wieder lebendig zu machen. Also das ist der nächste Schritt. Und das ist genau der Schritt, um den es jetzt hier geht. Dieses lebendig machen des Abgestorbenen. Das ist auch jetzt die Aufgabe. Die sind jetzt tot, die sind geköpft, die sind gestorben an ihrer ganzen Kopfkrankheit im Grunde sozusagen. Und es geht um die Wiederbelebung. Es geht um die Wiederbelebung. Und das heißt, in uns geht es eigentlich um die Wiederbelebung dieses erstorbenen Gedankens zu einem lebendigen Denken wieder. Und zwar jetzt, wir haben es einmal von der Natur mitbekommen, Es ist abgestorben, dadurch sind wir bewusst geworden, ich bewusst geworden, dadurch können wir das selber in die Hand nehmen, aber jetzt haben wir zunächst einmal nur die toten Trümmer.
Gar nichts.
Also in Wahrheit gar nichts. Und da müssen wir jetzt den nächsten Schritt hin weiterkommen, das wieder lebendig zu machen, aber jetzt mit Bewusstsein dabei zu sein. Nicht einfach wieder sagen, gut, zurück zu den Naturkräften, die das gemacht haben, sondern bewusst in diese Tätigkeit einzusteigen. Dann sind wir im geistigen Schulungsweg. Dann kommt als nächstes die Imagination. Dann erleben wir bewegte Bilder, die Ausdruck von etwas Geistigem sind, ohne aber noch ganz zu verraten, was sie sind. Also das heißt, wir können sie schon handhaben in einer gewissen Weise, weil die Imagination, also zumindest die, so wie sie im Rosenkreuzertum gemeint ist, die eben nicht dieses alte Bauchhellsehen oder sowas ist, weil diese Intuition aus dem Bauch ist im Grunde der letzte Rest von dem alten Bauchhellsehen. Das waren eben da die Schauungen, die waren in alter Zeit am meisten so richtig,
ja.
Weil da liegt eine ungeheure Weisheit drin, der Organismus kriegt unheimlich viel mit, was in ihm und um ihm passiert.
Und dann haben sie auch Hilfsmittel gehabt, ne? Was weiß ich, in die Gedärme reingeschaut,
ja.
Fesut haben wir jetzt einmal in den modernen.
Ja.
Das gab es schon. Ja.
Also diese Belebung
das
ist es.
Alles macht der Ätherleib, auch dann die Belebung.
Ja, genau. Man muss ihn also so kräftigen, dass er jetzt nicht überwältigt wird von diesem physischen Absterbeprozess. Also da gewinnt das Physische die Überhand. Das ganze Gehirn ist eigentlich das Organ, das ganz physisch wird.
Ja. Aber du hast ja gesagt, er kann auch ins rein Astralische hineingehen. Auch das ist eine Überwältigung des Ätherleibs.
Naja.
Wenn er sich im Astralischen verliert.
Wenn er sich verliert, ist sicher schlecht. Also, aber das war aber eher bei dem alten Bauchhellsehen. Da werden auch Kräfte freigesetzt, die blühen auf. Im Astralischen, das heißt, sie erzeugen ein wunderbares, traumartiges Bewusstsein, aber ich, der Bauch macht im Grunde, oder der Bauch spiegelt wieder, was sie da alles tut, und spiegelt es in großartigen Bildern wieder. Die heutige Imagination ist erstens einmal viel schwerer zu erringen, viel blasser auch, daher aber lang nicht so luziferisch wie es damals, weil diese Bilder, das waren immens luziferisch im Grunde. Und die heutigen sind so blass durch den starken arimanischen Einfluss, weil der natürlich da gerade auch sehr stark wirkt. Und ist ja interessanter, wie das in der Entwicklung des Kindes passiert. Also das Kind, wenn es geboren wird, in der ersten Zeit hat es doppelt so viele Nervenzellen wie dann noch im ersten, zweiten Lebensjahr. Das heißt, das Gehirn wird geformt dadurch, dass einmal die Hälfte der Nervenzellen gezielt abgetötet werden. Also das ist einmal wie ein großer Block, aus dem herausgemeißelt wird, was man nicht brauchen, weg. Und eben gerade so in den ersten drei Lebensjahren ist das ganz intensiv. Also da ist ganz immens das Ich schon dabei, das wirkliche Ich, das wir in unserem alltäglichen Ich-Bewusstsein nicht kennen, sondern dieses Ich, das wirklich durch die Inkarnationen geht und von denen wir halt in der Regel auch im Alltag wenig bis gar nichts wissen. Und dieses wirkliche Ich arbeitet aber genau gerade aus dem.
Ja.
Man könnte fast sagen, es ist dieses Karma, weil es den Willen hat, dieses Karma durchzuziehen, und gar nichts anderes.
Ja.
Das ist das aber Einzige, was interessiert.
Das Ausmeißeln, wie du es genannt hast, kommt eben dann dazu, dass der sich selber ausdrücken
kann. Genau.
Ja.
genau.
Dass er was sagen, dass er mit Lauten
genau.
anfängt und
genau.
Letztlich bis zur Sprache kommt.
Genau, ganz genau. Ganz genau. Und die Sprache, das hängt ja auch alles aber mit den Rhythmen zusammen. Also da ist immer trotzdem der Ätherleib auch ganz wesentlich dabei. Diese Rhythmen des Ätherleibs. Das ist immer das, was den physischen Leib formt, in Wahrheit. Diese Rhythmen, die machen es aus. Die spielen überall eine Rolle.
Ja, bis zu den großen Rhythmen eben Zahnwechsel und für Pubertät
genau,
und
ganz genau,
21.
Ganz
Jahre.
Genau. Die großen Rhythmen bis hinunter zu den kleinen. Selbst viele Neurowissenschaftler oder so, man hat entdeckt, dass also Bewusstsein bis zu einem gewissen Grad damit zusammenhängt, dass rhythmische Prozesse im Hirn passieren, also dass sich gewisse Rhythmen synchronisieren. Von verschiedenen, weil Bewusstsein, man kann es nicht jetzt da oder da oder da genau lokalisieren, das ist das Problem. Es hängt nicht einmal nur mit der Gehirnrinde zusammen, das ist auch interessant, also es spielen die tieferen Schichten auch eine Rolle, eine ganz wesentliche. Fürs abstrakte Denken ist zwar mehr das Vorn, aber es ist ja noch mehr für die Wahrnehmung, für Gefühle, für Emotionen. Emotion ist nicht das gleiche wie das Gefühl, aber es ist verwandt irgendwo. Da spielen tiefere Gehirnschichten eine Rolle, die das widerspiegeln irgendwo. Ja, weil eigentlich ist es das Gefühl zum Beispiel, webt zwischen Ätherleib und Astralleib sehr stark. Weil eigentlich der Ätherleib diese Bilder hineinwebt, Bilder eben im weitesten Sinn, das sind die Bilder, die wir in der Nacht als Traum erleben, bei Tag als Gefühlsstimmung. Mhm. Weil in Wahrheit träumen wir Tag und Nacht,
ja.
Ununterbrochen. Nur bei Tag erleben wir es nicht als Bild, wird uns irgendwie beim Autofahren stören oder so.
Ja.
Wäre nicht so gut. Aber dann erleben wir es als Gefühlsstimmungen.
Ja.
Und in der Nacht erleben wir, was bei Tags Gefühlsstimmung ist, in gewaltigen Bildern.
Ja. Ich wollte noch eines dazu sagen, die Rhythmen beim Bewusstsein spielen ja auch, müssen Rhythmen eine Rolle spielen, weil einmal bin ich bewusster da und anderes Mal
genau.
So von den Eindrücken.
Es schwankt, ja.
Schwankt.
Ja, es schwankt. Ja, es schwankt in Wahrheit mit jedem Atemzug. Wenn man sie ganz genau beobachtet, kann man das spüren. Wenn man einatmet, wird man etwas wacher. Beim Auslaufen ist ja meistens so, wenn man gestresst ist, dass man endlich mal ausatmen kann und einmal so ein bisschen loslassen. Na, das Loslassen ist genau Bewusstsein ein bisschen loslassen.
Geht man aber auch nach außen. Also auch Bewegungen, Körperbewegungen dazu.
Ja. Es ist so ein winzig kleines Einschlafen. Nicht, weil es ist der Ansatz dazu.
Mhm. Aber Einschlafen eigentlich nach außen.
Ja, das so tun wir. Ja. So aber nur wir sind dann auch nicht wirklich wach hier dabei. Wenn ich, also Ding, ich freue mich zwar irgendwie dran, aber ich kriege eben dann gerade nicht so bewusst mit, da ist das, da ist das, da ist das, weil da muss ich eigentlich...
Aber der Gefühlspegel steigt auch an.
Steigt an, genau. Also das heißt, im Gefühlsmäßigen ist eigentlich immer so ein bisschen eine Ausweitung drinnen. Nur im ganz bewussten Denken, da ziehe ich mich zusammen, oder im ganz bewussten etwas anschauen. Dann muss ich aufwachen.
Dann wird die Nase noch spitzer.
Ja, genau. Und das hängt mit dem Einatmungsprozess zusammen. Man spürt es ja, wie auch im ganzen Körper viel stärkere Spannung entsteht. Diese Spannung gibt auch Bewusstsein, das spüren wir.
Ja.
Die Muskelspannung spüren wir. Also an der Selbstwahrnehmung ist ja sehr stark auch das Körpergefühl beteiligt. Also was tun die Muskeln, die ganze Haltung, das alles spielt eine Rolle. Daher, wenn man vor Publikum tritt oder was als Redner oder so, das Wichtigste ist, sich bewusst einmal hinzustellen. Nicht übertrieben oder was, aber dass ich mit meiner Aufrichte bewusst bin. und mit einer Spannung tauschte, mit einer, also Spannung heißt jetzt nicht verkrampft, sondern eine wirklich gute Spannung eben, dass ich nicht lätschert tauschte, ja, auf gut Wienerisch, dann bin ich auch vom Selbstbewusstsein viel souveräner. Ja. Und wird da in den Bewusstseinsforschern und Kognitionsforschern und so, wird man sich heute immer bewusster, was ja der Steiner wirklich schon lange gesagt hat, dass am Bewusstsein und am Denken und Fühlen und so weiter eben nicht nur das Hirnkastel beteiligt ist, sondern der ganze Organismus ist beteiligt, ganz wesentlich, und die Körperwahrnehmung spielt eine ganz starke Rolle. Das, und sogar über den Körper hinaus, die Verbindung mit der Umwelt spielt eine riesige Rolle. Ja. Geht ja sogar so weit, dass wir unser Bewusstsein ja wirklich verlagern in die Dinge teilweise. Wir merken das gar nicht. Wir merken das dann nur, wenn man spektakuläre Versuche dazu macht. Ich meine, es gibt so einer dieser spektakulären, also zumindest verblüffenden, aber sehr einfach zu machenden Versuche ist das sogenannte Gummihandphänomen. Dann nimmt man eine Gummihand, am einfachsten einen Gummihandschuh, den man ausstopft, legt den auf den Tisch, dann nehmen wir an, linke Hand, und legst einen Handschuh da auf den Tisch, ausgestopft, dass er wirklich wie eine Hand ausschaut, Farbe ist wurscht, kann er blau oder grün sein, ist egal, die eigene Hand legst unter den Tisch. Und jemand anderer fängt jetzt an, die Hand, die Gummihand und deine Hand unterm Tisch synchron zu streicheln. Und innerhalb kürzester Zeit spürst du deine Hand da unten nicht mehr, sondern die Gummihand. Du hast das deutliche Gefühl, das ist meine Hand. Du spürst sogar geradezu den Ansatz da. Du spürst es.
Dass die Hand,
ja, ja, du bist mit dem Bewusstsein da drin. Wenn man es ein bisschen steigert, dann gibt es diese Erfahrungen, die auch manche Menschen machen, die sogenannten außerkörperlichen Erfahrungen. Das ist nämlich gar nicht wirklich jetzt was Geistiges, was Besonderes, sondern es ist einfach nur, du erlebst dein Körpergefühl außerhalb des wirklichen physischen Körpers. Es löst sich davon. Es ja. Geht ohne weiteres. Es geht ohne weiteres. Ist das, was auch manchmal Leute berichten, wenn sie einen Unfall haben oder an die Grenze des Todes kommen, das berühmte, wo man auf sich herunterschaut oder so, die Phänomene gibt es wirklich. Da erlebe ich noch nicht wirklich was Geistiges. Ist ja auch kein Beweis jetzt für die Unsterblichkeit oder das, so. Aber da geht das Bewusstsein aus dem physischen Körper raus, verbindet sich mit der Umwelt. Oder natürlich auch das klassische Beispiel Phantomschmerzen, wo ein amputiertes Glied ist und das tut aber immer noch der Finger weh, der gar nicht mehr da ist. Weil der ganze Arm gar nicht mehr da ist. Ja. Also, und das hängt eben zusammen sehr stark mit dem Ätherleib und dem Astralleib, der da eben Bilder formt im Astralleib.
Also der Ätherleib ist sehr mächtig.
Er ist sehr mächtig und er hängt eben zusammen mit den ganzen Rhythmen unseres Planetensystems. Die spiegelt er alle wieder, also inklusive der Sonnenrhythmen ganz stark, die Sonne selber. Die Sonne ist von den Rhythmen her ein Wunderding, die hat Millionen von Rhythmen, die im Zehntelsekundenbereich bis auf Jahrtausende geht. Die Sonne ist ein unheimlich schwingendes Gebilde in Wahrheit. Also das ist eine Symphonie für sich, eine ganz große. Und die bestimmt natürlich sehr, sehr wesentlich die Symphonie des ganzen Planetensystems irgendwo. Und dieses Planetensystem hat ja in Wahrheit nicht nur die 7 oder 9 Planeten, je nachdem was zählt halt. Es sind diese ganzen Planetoiden dabei. Es sind die Kometen, die durchkommen, es sind Meteoriten, die da durch, durchsausen. Manche, die nur durchsausen, manche, die aber wirklich eine Bahn, eine geschlossene Bahn im Planetensystem Ding. Und das sind Hunderttausende, die man kennt mittlerweile schon. Und diese, und jedes hat seinen eigenen Rhythmus. Aber eben nicht nur seinen eigenen, sondern die sind in Wahrheit aufeinander abgestimmt, sonst wäre das System gar nicht stabil. Also das glaube ich, das letzte Mal schon gesagt, sie dürfen zum Beispiel nicht völlig kommensurabel sein, also dass sich das immer genau ausgeht, dann wäre es wie eine technische Maschine mit Zahnrädern, die würde irgendwann stehen bleiben. Also gerade dadurch, dass das immer neue Konstellationen gibt, dadurch wird es lebendig und dadurch erhält es sich. Sonst wird es im Grund sterben als Planetensystem. Und das Leben auf Erden ist im Grunde ein Abbild davon. Von diesen zig, zig, zig Rhythmen, von denen man heute ein paar kennt. Ja. Im Grunde. Und die sprechen schon Bände, die alleine sprechen schon Bände. Also man kennt halt die gröbsten, den Tag- und Nachtrhythmus zum Beispiel, die Mondrhythmen und diese Sachen, das kann man relativ gut nachverfolgen. Aber das ist die Spitze des Eisberges.
Und das Astralische ist immer aufs Persönliche bezogen.
Ja, hängt aber kosmisch gesehen jetzt mit dem ganzen Sternenhintergrund zusammen. Also man könnte sagen, das Astralische hängt zusammen mit der Bewegung des Planetensystems vor dem Hintergrund des Tierkreises, wenn man so will. Also Astral, Aster heißt ja Stern, das kommt nicht von ungefähr.
Aber eingeengter eigentlich, wenn man es kosmisch betrachtet, eingeengter.
Naja.
Die Sterne sind ja nicht alles. Oder Sternbilder.
Sternbilder, Sternkonstellationen, mit dem hängt es zusammen. Naja, ich meine, die Sternenwelt ist weiter als die Planetenwelt zumindest. Ja. Also die bildet den, weil da gehört letztlich der ganze Kosmos dazu. Ja. Mit
aber allen. Nehmen wir andere Sternbilder, die wirken ja nicht so auf uns, aufs Astralische, sondern unsere Sternbilder.
Naja, aber unsere Sternbilder, wenn man so will, hängen zusammen natürlich mit der Perspektive, von der wir aus den ganzen Kosmos sehen. Das ist schon klar. Das ist schon klar. Man darf sich auch nicht jetzt so direkt denken, gut, da kommt jetzt eine Wirkung von dort daher. Es hat mit was anderem zu tun. Es hat zu tun damit, dass sich die Rhythmen auch jetzt unseres Planetensystems vor dem Hintergrund dieser Sternenrhythmen, die nämlich auch da sind, die sind in Wahrheit, sie heißen zwar Fixsterne, sind aber in Wahrheit auch nicht fix, sondern verändern sich halt in viel, viel größeren Zeiträumen. Und das heißt, die geben eine viel mächtigere Ordnung noch wieder als unser im Vergleich hektisches Planetensystem sozusagen, weil sie verändern sich auch. Da ist wieder so ein Zusammenspiel da. Und dieses Zusammenspiel spiegelt eigentlich genau das wieder, das Zusammenspiel Ätherleib, Astralleib. Und das ist das, was sie bei ihm mehr in den Rhythmen also widerspiegelt in den Rhythmen des Gefühlslebens. Beziehungsweise in der Nacht, in den Traumbildern, das ist dasselbe. Also das heißt, in dem Zusammenwirken zwischen Planetenrhythmen und Sternenhintergrund, der aber eben auch beweglich, gesetzmäßig beweglich sich verändert, das spiegelt sich in uns wieder in dem Zusammenspiel Astralleib, Ätherleib.
Also das heißt, zu sagen, der eine ist mächtiger oder stärker, sie können einfach zusammen.
Sie gehören zusammen. Nur, ich meine, das Astralische hat eine viel größere Weite, noch eine viel, viel größere Vielfalt, weil da muss man wirklich den ganzen Himmel mit den Sternen denken. Das ist der Hintergrund. Und wie soll ich sagen, es hängt natürlich damit zusammen, das ist der richtige Grundgedanke der Astrologie oder wo, dass es nicht ganz zufällig ist, dass sie zu einer bestimmten Konstellation geboren werden. Konstellation heißt aber Planetenstand relativ zum Fixsternhimmel. Das gibt einem eigentlich, das hat nichts damit zu tun, dass von dort eine Wirkung kommt, überhaupt nicht. Es ist nur, wie ich auf einer Uhr ablesen kann, wie spät es ist, lese da am Himmel ab, die Konstellation ist da, weil die Konstellation ist auch in mir, zwischen Ätherleib und Astralleib. Das ist eigentlich der Punkt. Also wir sind ja sozusagen ein Abbild, aber ein individualisiertes Abbild dieser kosmischen Konstellation.
Interessant ausgedrückt, die Konstellation zwischen Astralleib und Ätherleib.
Ja. Weil das ist eigentlich genau die sie äußerlich in dem widerspiegelt. Und darum ist die Bezeichnung Astralleib auch wichtig.
Und so wie die Bezeichnung Ätherleib richtig ist, jetzt im Deutschen für uns.
Man, der Paracelsus hat statt Astralleib meistens siderischer Leib, heißt auch Sternenleib, nichts anderes genannt. Weil er genau das gesehen hat und da steckt natürlich eine ungeheure Weisheit drinnen. Man braucht sich den ganzen Kosmos anschauen mit der Reichtum, der da drinnen ist. Und erst mit dem Ich, mit unserem wirklichen Wesenskern, komme ich noch über die Sternenwelt, bildlich gesprochen, hinaus in das, was kein äußeres Gegenbild mehr hat. Also der Ätherleib hat das Gegenbild in den Rhythmen des Planetensystems, der Astralleib in der Sternenwelt und das Ich ist noch dahinter.
Also so gesehen kann ich sagen, das Ich ist der Mächtige.
Also das Ich ist dort, was, man könnte sagen, was an die Grenze des sichtbaren Himmels kommt. Das ist das, was man früher als den Kristallhimmel bezeichnet hat. Die Feste. Oh, in der Bibel nicht wahr? Die Feste, an der die Sterne befestigt sind. Das Firmamentum.
Also haben wir Hoffnung.
Na schon. Doch. Nein, ich meine, wir sind halt jetzt in unserer Zeit so gewohnt, uns so klein zu sehen, so eingeschlossen zu sehen in unsere Körperlichkeit. Und zu sagen, was geht uns das da aus dann im Grunde? Dabei geht uns das am allermeisten an. Also das, was da drinnen ist, ist eigentlich die blasseste Geschichte in Wahrheit. Die Realität ist da draußen. Dann sagt der Steiner, ja bitte, das Ich kann man nicht da drin suchen. Da draußen. Natürlich in der eigentlich geistigen Außenwelt, weil das Ich ist ja jenseits des Sichtbaren. Das heißt, es umfasst den ganzen Kosmos und noch darüber hinaus. Was so viel heißt, es umfasst die schöpferische Kraft, die alle diese Rhythmen hervorgebracht hat und hat noch ein Potenzial darüber hinaus. Das heißt etwas, was noch nicht in kosmische Gestaltung umgesetzt wurde. Dieser Art ist das Ich. Und das ist in gewisser Weise eines für alle, und trotzdem erscheint es bei jedem auf individuelle Art. Weil man darf sich die Ich ja auch nicht so ein Ich, noch ein Ich, noch ein Ich, noch ein Ich, sondern jedes Ich hat diese Größe. Und man kann sich nur bildhaft vielleicht vorstellen, das Bild gebraucht der Steiner hat gelegentlich farbige Kreise, unendlich große farbige Kreise, die übereinander liegen, deckungsgleich übereinander liegen, aber jeder hat seine eigene Farbnuance. Das heißt, jeder umfasst alles und hat trotzdem seine individuelle Nuance.
Ich kann ja unser mathematisches Beispiel machen.
Ja, genau. Das ist dasselbe Prinzip, das dahinter steht. Und nur wenn man das Ich ja wirklich da draußen sieht, dann nur dann versteht man zum Beispiel auch die Philosophie der Freiheit vom Steiner, zum Beispiel der ethische Individualismus. Weil wenn ich das, mir denke aus einem Ich, das da drin steckt irgendwo. Ja. Der kann sich denken, was er will, warum sollte das jetzt irgendwie sozial wirken, ethisch wirken im Zusammenhang? Ja. Das wird höchstens egoistisch wirken, also im Sinne von, jetzt geht es um mich und Ende. Aber in Wahrheit, wo wir wirklich aus dem Ich heraus denken, agieren, handeln, entscheiden, denken wir aus diesem Gesamtumfang heraus. Nur halt ist es uns heute noch selten bewusst. Das kommt nur höchstens dann rein, wenn ein wirklich intuitiver Einfall kommt, der uns vielleicht oft gar nicht bewusst wird. Der passiert zum Beispiel, wenn irgendeine Handlung notwendig ist, irgendeine Gefahrensituation oder was, wo es darum geht, augenblicklich zu reagieren und was Richtiges zu machen. Da kann ich mir das ganze Grübeln sparen, sondern entweder ich mache den richtigen Handgriff oder nicht. Weil es ist, also diese Geistesgegenwart. Diese Geistesgegenwart beruht aber auf dem. Da zeigt sie was vom wirklichen Ich, ja. nicht nur vom Spiegelbild. Also dort ist die Realität dessen. Und daher ist auch natürlich klar, für dieses wirkliche Ich, wenn der Körper mal abgelegt wird, ändert sich fast nichts im Grunde. Außer dass da jetzt, ja, der Spiegel da ist weggefallen, indem man sich sozusagen, indem sich dieses Ich schauen konnte. Aber sonst ändert sich nichts. Es ist ein Pünktchen, ein Funken ist weggefallen. Das, alles andere ist genauso da. Und man muss auch wissen, dass dieses aus dem ganzen Umkreis wirkende Ich in Wahrheit das auch ist, was den Körper gebaut hat. Weil dort liegt eben die Kraft, auch diesen Körper zu bauen. Und im Zuge der Entwicklung das Tierreich, das Pflanzenreich, das Mineralreich aus sich herauszusetzen. Das, was wir mal vorerst nicht brauchen. Aber auch das liegt letztlich ja drinnen und wird auch irgendwann einmal wieder aufgenommen werden in unser Wesen. Also das ist sozusagen nur zwischenzeitlich ausgelagert, könnte man sagen, weil es uns behindern würde in der Entwicklung im Moment. Das ist die Weisheit, die drinnen liegt im ganzen Evolutionsprozess. Ich meine, das ist ein ungeheuer geistiger Prozess und man fragt sich dann oft, ist ein guter Steiner, jetzt der das so ganzes geistiges Weltbild aufbauen, wieso verteidigt er dann so Leute wie den Ernst Haeckel zum Beispiel, der Evolutionsbiologe war, so auf der Linie, ganz auf der Linie vom Darwin. Und auch ganz materialistisch das im Grunde durchdacht hat und war hat den glühend verteidigt, weil was Richtiges drinnen steckt, weil das Geistige wirkt eben bis ins Physische, bis in die physische Evolution hinein. Und sozusagen die Welt ist eben nicht entstanden, wie sich halt der kleine Max sich vorstellt, der liebe Gott hat in seinem göttlichen Designbüro den Plan der Welt entworfen und dann hat er ein paar Engel beauftragt, zimmert mir das zusammen. So nein, das hat mir jetzt noch nicht gefallen. Nein, der Prozess passiert unmittelbar im Tun, im Ablauf. Das Denken Gottes, wenn man so will, ist der Ablauf der Evolution. Aber da steckt das System trotzdem dahinter. Aber das ist nicht ein fertiger Plan. Das ist ein Plan, der sich im Tun realisiert.
Genauso wie man das eigene Leben plant.
Ja, ganz genau. Ganz genau. Und trotzdem zeigt es sich am Ende als eine Ganzheit. Das ist nämlich das Interessante. Wenn man es überschaut, sieht man nämlich schon, dass es ein System drinnen hat. Und dass gewisse Dinge, die ganz spät dann wirklich sich realisieren und rauskommen, eigentlich schon ganz früh in Wahrheit da waren. Also es ist trotzdem nicht so, nur konnte man es damals nicht sehen, natürlich nicht, ganz klar. Aber in der Rückschau sieht man, dass es eigentlich ein Ganzes ist. Also das heißt, der ganze Zeitbegriff ist eigentlich auch so eine eigene Frage, weil eigentlich ist es als Ganzes zeitlos da, im Grunde. Es tritt nur halt in einer Zeitfolge nach und nach in Erscheinung, aber es ist immer eigentlich als Ganzes da. Das sind so die auch schwierigen philosophischen Fragen, wo das ist. Und auch mittlerweile physikalische Fragen, weil ich glaube, ich habe das letzte Mal so kurz angedeutet, dass heute schon Raum und Zeit, zum Beispiel aus der Schleifenquantengravitation, ist das draußen schon. Und dass das Stringtheorie, ja, also aus den, das sind die Modelle, die jetzt die Weltformel langsam bringen wollen, wird natürlich eh nicht das sein, dass dann wieder was ganz Neues kommt dazu. Aber das macht ja nichts. Aber das heißt, man hat erkannt mittlerweile, Raum und Zeit sind abgeleitete Erscheinungen. Die Wirklichkeit liegt jenseits von Raum und Zeit. Das heißt, ich dringe mittlerweile in der Physik, oder wir dringen mit der Physik in den Bereich vor, wo Raum und Zeit nicht mehr was Grundlegendes, sondern was Äußerliches im Grund sind. Was, ich will nicht sagen Nebensächliches, aber was nicht zum Kern der Sache zählt. Und trotzdem gibt es Veränderung. Es ist nicht so, dass das jetzt, wir denken, na gut, aber wenn sich was verändert, brauche ich die Zeit. Das stimmt alles gar nicht so. Das ist so unsere naive Alltagsvorstellung. Überhaupt, wo wir heute den Zeitbegriff haben, Zeit ist so die lineare Zeit aus der fernsten Vergangenheit in die fernste Zukunft, was etwa schon die Orientalen oder in vorchristlicher Zeit man überhaupt nicht hatte. Da war der zyklische Zeitbegriff. Eigentlich immer wiederkehrtes Gleichen, wie man es in den Naturrhythmen erlebt. Es ist jedes Jahr Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter. Einmal ein bisschen stärker, einmal ein bisschen schwächer. Also, aber es ist immer das, ja, immer die Wiederkehr des Gleichen im Wesentlichen.
Übereinander
mit Variationen, aber, und wir übersetzen uns das halt in unseren linearen Zeitbegriff. Aber der wäre gar nicht notwendig. Das,
ich meine, wir leben auch.
Ja, natürlich. Also dass wir diesen linearen Zeitbegriff hat, hängt halt mit unserer heutigen geistigen Haltung zusammen. Und hat uns natürlich dadurch auch das Auge geöffnet für die fortschreitende Entwicklung. Es ist eben doch nicht nur Wiederkehr des ewig Gleichen, sondern da verändert sich was, und diese Veränderung ist eine Weiterentwicklung. Also man kann von einer Spirale sprechen irgendwo. Da hätten wir jetzt beide Modelle vereinigt. Das ist, dreht sich nicht nur im Kreis, sondern es schreitet trotzdem auch in eine gewisse Richtung vorwärts.
Aber so wäre jedes Zwischenziel auch wichtig, dass man sich jetzt denkt.
Ja, natürlich.
Die Spirale, ne?
Ja, natürlich.
Auf der anderen Seite, wenn man so ein Bild nicht vor Augen hat, dann ein Zielbild.
Ja. Die Bilder sind halt immer gerückt. Krücken, um sich das irgendwie zu veranschaulichen, dass wir irgendwas haben, um uns anzuhalten daran. Und es ist dann ganz gut, wenn man dann daneben ein zweites Bild hat, das vielleicht dem ersten sogar widerspricht und das im Spannungszustand sozusagen hält, dass man sich dann bewusst wird, es ist weder das eine so ganz, das hat einige Aspekte davon, und das andere ist es aber auch nicht ganz, obwohl da auch was Wichtiges drinnen ist.
Danke.
Das
hast ganz was für mich, ganz was Tolles gesagt.
Ja, das ist wichtig. Das ist, ich meine, das ist auch in die Physik eingezogen mit der Quantenmechanik, und so hat man genau das, dieses sogenannte Komplementaritätsprinzip. Sei es schon dieser Anfang mit dem Dualismus, Teilchenwelle. Also Licht zum Beispiel. Die anderen haben gesagt, das ist teilchenartig, die anderen haben gesagt, das ist wellenartig. Und man kann beweisen, ja, Welle hat Interferenzen und kann man alles zeigen, Licht muss eine Welle sein. Aber es hat auch Teilcheneigenschaften, indem sie so wie eine Lichtportion sozusagen wirkt. Das hat da.
Und sagt man heute, es ist beides, oder sagt man, wir wissen es noch nicht?
Naja. Es hängt davon ab, was ich damit mache. Es kann je nach Ding die eine oder die andere Facette zeigen. Das heißt, es ist weder das eine noch das andere im Grunde. Es ist eben überhaupt nicht irgendwas, was ich raumzeitlich beschreiben könnte. Sondern es hat unter bestimmten Bedingungen bestimmte Wirkungen, die an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit in Erscheinung treten. Das heißt, zu sagen, Licht ist so oder ist so, ist im Grunde sinnlos geworden. So, ich kann nur sagen, das ist eine Gesetzmäßigkeit, eine Kraft dahinter, die unter bestimmten Bedingungen in ganz bestimmter Form Erscheinungen erzeugt. Also was ich als Licht wahrnehmen kann, zum Beispiel als farbiges Licht oder sonst was. Aber, und das gilt für die Atome oder so genauso, oder für die Elementarteilchen, ganz genauso. Das heißt, das ist Erscheinung, die ist aber ziemlich massiv. Und trotzdem gibt es da keine winzigen Kugeln drin. Die gibt es nur in unserem Hirnkastel, dass sich das ausdenkt. Es gibt nur Erscheinungen.
Aber ich kann das sogar ins Soziale dann ausdehnen und sagen, weil es ist nicht so, es ist nicht so, es ist eine Erscheinung. Und unter diesen
Umständen. Ja, ist es. Ist es. Ich meine, das, da haben schon die Inder gesagt, gut, die Außenwelt, das ist der Schleier der Maya. Also das ist Illusion eigentlich. Aber wir brauchen sie natürlich. Ja, ganz klar, aber wir dürfen es nicht als Letztding nehmen. Und das ist nicht das, was das eigentliche Sein hat. Schon gar nicht das, was das Sein schöpferisch hervorbringt. Das Sein ist sowieso schon so ein eigener Begriff. Weil Sein hat meistens mehr mit Schein zu tun. Sein, das Wort kommt, das hängt jetzt mit Sehen sogar zusammen. Nicht? Weil als Sein nehme ich das, was ich gesehen habe. Wenn ich es gesehen habe, dass das gibt, dann glaube ich es.
Ja, aber da gibt es ja auch das schöne Wort, mehr Sein als Schein.
Ja, genau. Bei manchen ist es auch umgekehrt. Das ist richtig, ja. Ja, das ist also jedenfalls alles sehr schwierig. Naja, wir sind noch bei unserem Christian Rosenkreuz, dass wir zu dem wieder zurückkehren. Er steht also vor diesem Grab der Venus, dieses dreieckige Grab, der Kupferkessel in der Mitte, in dem Kupferkessel der Engel. Der Kupferkessel wird getragen von den Sphinxtieren, also Adler, Stier und Löwe, der Mensch, Engel in der Mitte, drei Leitungen weg zu Nebenkesselchen, das ist auch wichtig. Der Engel trägt einen Baum. Von diesem Baum fallen Früchte herunter, die sich sofort in diese wässrige Flüssigkeit verwandeln, wenn sie in den Kessel hineinfallen. Und das fließt dann weiter in die Nebenkesselchen. Die Dreizahl ist also offensichtlich sehr wichtig. Der Engel in der Mitte, also hängt da zusammen, eben mit den Wesensgliedern auch kann man es verbinden, die drei leiblichen Wesensglieder, also physischer Leib, Ätherleib, Astralleib und das Ich darüber, zum Beispiel. Gut, und es führt dann jetzt noch eine kupferne Tür im Boden weiter. Und also wir sind immer noch nicht am Ende des Weges. Es führt da jetzt noch eine, im Boden ist jetzt eine kupferne Tür.
Eine Falltür.
Genau, eine Falltür, richtig. Also wo man noch weiter hinabsteigen kann. Und der Knabe sagt ihm jetzt, hier liegt begraben Venus, die schöne Frau, die manchen hohen Mann um Glück, Ehre, Segen und Wohlfahrt gebracht hat. Und der Knabe geht jetzt mit ihm hinunter, öffnet ein kleines Kästlein mit einem ewigen Lichterl drinnen und mit dem zündet er jetzt eine der Fackeln an, die dort bereit liegen, und sie gehen jetzt in dieses Gewölbe, also in dieses Grab eigentlich hinein, unter dieses Grab, weil dort liegt ja jetzt diese Venus. Und Christian Rosenkreuz ist natürlich ein bisschen erschrocken jetzt und fragt sich, ja, dürfen wir das eigentlich? Und der Knabe sagt aber, nein, sie haben nichts zu befürchten. weil die königlichen Personen ja jetzt ruhen. Die ruhen. Und tatsächlich ist jetzt unten ein köstliches Bett mit schönen Vorhängen umhängt und der Knabe öffnet einen und da sah ich Frau Venus ganz bloß, denn er hatte auch die Decke aufgehoben, in solcher Zier und Schönheit liegen, dass ich wie erstarrt stand. Und ich weiß noch nicht, ob es nur ein geschnitztes Bildnis war oder ob ein Mensch hier tot lag, denn sie lag völlig unbeweglich und wagte ich nicht, sie zu berühren. Dann wurde sie wieder bedeckt und der Vorhang wurde zugezogen. Ich sah sie aber immer noch vor mir. Und dann sieht er noch hinter dem Bett eine Tafel, auf der jetzt schon wieder so eine merkwürdige Schrift ist. Da kann man jetzt gar nichts entziehen.
Aber das ist schon ein starkes Bild jetzt mit dem Vorhang.
Und ja, ja, ja.
Dass es weiter sieht, ja. Ein starkes Bild ist das. Ein solches Wort kann man da lesen?
Und keines.
Keines.
Ich kann da keines lesen, ne? Es ist aber eine Übersetzung angegeben. Und was da steht, heißt, wenn die Frucht meines Baumes wird vollends verschmelzen, werde ich aufwachen und eine Mutter sein eines Königs. Also es geht jetzt um diese Venus-Kräfte.
Bezüglich Venus. Ja.
Das ist bezüglich Venus gemeint, genau. Weil vorher hat der Knabe gesagt, also was denn das jetzt bedeutet, und er sagte eben, hier liegt begraben Venus, die schöne Frau, die manchen hohen Mann um Glück, Ehre, Segen und Wohlfahrt gebracht hat.
Dann ist das schöne Bild.
Dann ist das schöne Bild. Mhm. Und jetzt entdeckt er diese Tafel hinter dem Bett noch, wenn die Frucht meines Baumes wird vollends verschmelzen, werde ich aufwachen und eine Mutter sein eines Königs. Also da geht es jetzt offensichtlich um ganz wesentliche Kräfte.
Die einen Könige sind weg und jetzt werden schon wieder... Ist ein Bild mit neuen Königen von der Frau Venus.
Neuen, vielleicht erneuerten, weil das Werk zielt ja darauf hin, dass die in irgendeiner Form wiederbelebt werden sollen, trotzdem sie geköpft sind. Und sie brauchen ja jetzt eben, und sie sollen nicht nur wiederbelebt werden in ihrer alten Form, sondern es soll ja Fortschritt passieren. Also sie sollen statt dieser Todeskräfte da oben, dieser Verstandeskräfte, ein lebendiges Denken, ein lebendiges Geistiges entwickeln. Und für diese Kräfte steht ganz wesentlich die Venus, ist die Kraft der Liebe. Die Kraft der Liebe, die aber... Die Grundkraft ist ja zunächst einmal, wenn es jetzt bis zum Physischen hinuntergeht, die hier das Leben hervorbringt, die das Leben gebiert sozusagen, die eigentliche Lebenskraft ist. Also das ist die Quelle der Kräfte, die notwendig sind, um das Ganze zu beleben. Die sieht er jetzt als Einziger in ihrer unverhüllten Gestalt. Also das heißt, er hat eine ganz, ganz starke Imagination dieser belebenden Kräfte jetzt. Hier. Und diese Venuskraft hängt da ganz stark damit zusammen, wirklich eben diese ganzen kosmischen Ätherkräfte spiegeln zu können in der irdischen Erscheinung. Die Schönheit der Venus beruht darauf. Das ist der Punkt. Also die Schönheit beruht darin, dass sie das kosmische Maß eigentlich auf, verkörpern kann, sozusagen. Das ist der Punkt. Und diese Kräfte sind notwendig eigentlich, um diese Könige oder diese Königspaare wieder zu beleben. Und alle drei Königspaare sind ja in Wahrheit Teil des Christian Rosenkreuz selbst. Weil in Wahrheit ist das der Weg, sein Entwicklungsweg. Und das sind seine Könige sozusagen, seine Seelenkönige. Und das geht, die er wieder beleben muss.
Ja, das und, sind ja noch dieser König oder Königspaar,
ja,
das Ganze errichten, oder?
Ja.
Das sind ja noch ein Hauptkönigspaar, nicht? Dieses ganzen Veranstaltungen.
Ja, genau. Genau. Aber es geht jetzt darum, also vor allem wird man sehen, es geht um das junge Königspaar, ja. Da ist die Zukunft drinnen.
Sind ja noch
dran. Ja.
Also sind jetzt ja dann vier Paare.
Ja, genau. Genau. Ja, also der Knabe sagt ihm aber die Schrift zunächst, also liest sie nicht vor, das was ich euch vorgelesen habe, wenn die Frucht meines Baumes wird vollends verschmelzen. Ja, was ist das für ein Baum? Was könnte das für ein Baum sein? Wir haben ihn heute schon gehabt. Lesend. Alle gemeinsam. Man hat gelesen, den Garten Eden. Da gibt es den Baum Etz Hachaim, der Baum des Lebens. Um den geht es. Das sind die puren Lebenskräfte. Und der andere ist der Etz Hadaat Tob Vara, die Erkenntnis des Guten und des Bösen, das ist der andere. Aber da geht es eben nicht um den, weil das ist der Baum, der zu dieser Abtötung führt, zur Erkenntnis des Guten und des Bösen, der aber den Tod auch in die Welt bringt, also das Abtötende, vor allem in den Erkenntnisvorgang das Tötende hineinbringt. Also das lebendige Denken, das eigentlich identisch ist im Grunde mit den Kräften, die die ganze Natur gestalten und daher sie auch bis zu einem gewissen Grad verstehen kann, selbst mit den abgestorbenen Resten. Weil ich kann die Rose verstehen, weil die Rosenwachstumskräfte in mir sind. Und weil ich einen Hauch davon ins Bewusstsein heben kann, kann ich zumindest rudimentär die Rose verstehen und als solche erkennen. Und weil ich auch in mir die Kraft habe, die Granitfelsen baut und auftürmt in diesem unheimlich lebendigen geologischen Prozess, das ist, wir erkennen, wir sagen, das ist ein physikalischer, geophysikalischer Prozess. Ja, schmarrn, das ist ein Lebensprozess. Wir haben nur die Dimension, die Zeitdimension des Erlebens, weil das sind Jahrhunderttausende, Jahrmillionen, in denen sich das abspielt. Dann würde man das schon sehen. Wenn man das im Zeitraffer nur aufnehmen würde, würde man sehen, wie das ein Wachstumsprozess ist. Das ist
daher spielt da Zeit
keine Rolle. Das spielt keine Rolle. Das hat halt einfach eine ganz andere Dimension. Also da lebt es drinnen.
Also das heißt, der Baum des Lebens reicht eigentlich.
Der Baum des Lebens reicht. Ja. Nur eben, der andere hat aber das Bewusstsein gebracht.
Ja.
Gerade mit der Abtötung. Und der Punkt ist, das dürfen wir trotzdem nicht verlieren. Also die Kunst heißt jetzt, dieses Bewusstsein, das wir dadurch, durch dieses Abtöten bekommen haben, behalten und dazu jetzt die Kräfte des Baums des Lebens kriegt, ohne dass der eine den anderen stört, sondern dass sie eigentlich sich miteinander verbinden können. Das ist auch das Bild, also der neue Paradiesesbaum ist der, wo die wirklich jetzt total ineinander verwachsen sind.
Es wird auch nachgezüchtet von den Gärtnern, also von den Blumenhandlungen.
Ja.
Die Stämme,
ja, ja, ja,
ineinander sich winden.
Genau.
Das geht zum Züchten.
Ja, 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 richtig, richtig. Also, was natürlich alles ein Bild nur ist dafür, ja, das ist schon klar. Und da ist jetzt also die Venus, ist die, die diese Kräfte wirklich also auf die Erde bringt im Grunde. Diese ganzen kosmischen Rhythmen, diese Weisheitsrhythmen da unterbringt, diese Lebenskräfte unterbringt und eben diesen Baum des Lebens. Und diese Kräfte des Baumes des Lebens, die gehen über in das flüssige Element, das wird ja ganz deutlich beschrieben. Damit ist natürlich auch dieser alchemistische Prozess gemeint, aber der Ätherleib, das Ätherische, wirkt am stärksten im flüssigen, im fließenden Zustand. Nicht unmittelbar im festen Element, das rührt sich zu wenig, im fließenden, auch nicht im zu luftigen Element, das ist mehr fürs Astralische, das braucht diese große Weite, das schwingt weit aus. Das ist viel beweglicher, das Luftige, aber da dieses Fließende, Strömende, Figurenbildende im Wasser.
Das ist am meisten Information drin.
Ja, genau. Das ist auch wirklich ja das geradezu physikalisch-chemische Geheimnis des Wassers. Ich habe das, glaube ich, erst letztes Mal angedeutet. Diese Musterbildung im Wasser drinnen, die stattfindet, die Voraussetzung für die ganze Homöopathie und diese Dinge ist, wo also wirklich Formen transportiert werden und stabilisiert werden. Es ist also wunderbar zu sehen, wie das sehen, mit Augen kann man es gar nicht sehen, aber man kann die Wirkungen davon irgendwie, wie diese Muster stabilisiert werden durch dieses ganze Wasserding, durch einen ganzen Wassertropfen, zum Beispiel die Oberfläche des Wassertropfens stabilisiert die Muster im Inneren. Die ist sozusagen der konstante Faktor, der die Sachen im Inneren stabilisiert. Und wenn ich das aber jetzt in ein Gefäß gebe, viele Tropfen sozusagen in ein Gefäß, dann ist es wieder die Gefäßwand, die Oberfläche, wo es ans Gefäß ankommt. Ja, das Ding. Von dort, ja, aber das ist die stabile Position, die stabilisiert das, was drinnen ist, die Muster. Und zwar dynamisch werden sie stabilisiert, nicht indem sie festgehalten werden, sondern sie werden immer wieder neu gebildet. Sie lösen sie auf, werden aber sofort wieder regeneriert. Und so werden Ätherkräfte transportiert und tatsächlich ist das Wasser die Trägersubstanz fürs Ätherische schlechthin. Also ich habe das, glaube ich, eher das letzte Mal gesagt. Chemisch gesehen ist das so einzigartig, es gibt praktisch keine andere Substanz, die nämlich diese Eigenschaft hat, als das Wasser. Und wir kennen Millionen Substanzen und das sind genug Flüssige, ja. Die haben alle nicht die Eigenschaften. Es gibt ein, zwei, die so ein bisschen näher kommen und einige Eigenschaften davon haben, aber dann wieder in anderen Punkten versagen im Grunde, weil das ist so ausgewogen noch dazu beim Wasser. Es ist daher für den alchemistischen Prozess ganz, ganz entscheidend. Das merkuriale Element, Quecksilber, meint Quecksilber eigentlich nur deswegen, weil es auch flüssig ist, aber eigentlich ist das Wasser gemeint. Das ist das Eigentliche, der eigentliche Merkurius. Dieses fließende Wasser als Träger der Lebenskräfte.
Ja, habe ich gedacht, wenn die Engländer sagen, abwarten und Tee trinken, meinen sie eigentlich eh das Flüssige.
Also ja, 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 ja.
Tee, ja, sondern eben auf die Veränderung warten.
Ja, ja, ja.
Informationen
ja, ja.
warten.
Ja, ja. Das ist ganz wichtig. So, und der Knabe sagt ihm jetzt auch, also das, was in dem Spruch drinnen steht, aber was der Knabe eben auch gehört hat, er sagt, nun vernehmt, sprach der Knabe, was ich Atlas dem König habe eröffnen hören. Wenn der Baum vollends geschmolzen sein wird, so wird Frau Venus wieder erwachen und wird die Mutter eines Königs sein. Also so erzählt ihm das jetzt der Knabe noch. Und in dem Moment, sie gehen also dann wieder raus aus dem Gewölbe und der Vorhang ist wieder vor. In dem Moment kommt der kleine Cupido wieder daher geflattert, ist höchst besorgt, weil es darf ja doch niemand dort in das Grabmal ihrer Mutter da hinunter. Also weh, und aber da sie nicht direkt dort antrifft, sondern schon ein bisschen weiter ist, ein bisschen beruhigt, und die zwei haben natürlich, klären ihn nicht weiter darüber auf, was da war.
Aber jedenfalls lebendig.
Lebendig, ja, der ist ein quirliger Geist, also der ist was sehr Lebendiges. Was sehr Lebendiges, was sehr Freches auch, also, und Neckisches und scherzhaft immer eingestellt. Das, also der hat eindeutig, der bringt da natürlich dieses emotionale Element, dieses astralische Element auch stark hinein. Die Venus dieses ganz Erhabene eigentlich hat. Diese ganz erhabene kosmische Schönheit im Grunde.
Und auch Ruhe.
Und der Ruhe auch, ja, ja. Genau. Also was sagt er denn jetzt, der Cupido? Nun, mein alter, fürwitziger Vater, sprach Cupido, die Sache steht noch gut. Aber leicht hättet ihr mir einen schlechten Streich spielen können, wenn ihr euch dieser Türe bedient hättet. Nun muss ich sie besser verschließen. Also er legt ein starkes Schloss an.
Und das heißt, die Chance nützen wir nachher. Keine zweite.
Ja, ja, genau. Er sagt sogar noch weiter, ich könnte doch nicht ungerecht lassen, wenn ihr meine liebe Mutter schier überrumpelt hättet. Also zum Glück raunt er nichts. Und was er aber jetzt noch tut, er nimmt die Spitze eines seiner Pfeile und hält die Spitze in ein Lichtlein, wo sie erwärmt wird, und dann stupft er damit dem Christian Rosenkreuz auf die Hand. Und er achtet jetzt zunächst einmal nicht weiter drauf, es tut nicht wirklich weh oder so. Und
aber es hat Wirkung.
Es hat Wirkung auf jeden Fall. Es ist ja ganz wichtig, es ist nichts Nebensächliches, es hat Wirkung. Naja gut, und dann versammeln sie sich jetzt letztlich mit den anderen Gesellen, die jetzt auch endlich aus den Federn gekrochen sind. Der Christian Rosenkreuz mit seinem Knaben, die waren ja früh auf. Also die anderen sind jetzt endlich auch auf. Und Christian Rosenkreuz gesellt sich jetzt zu ihnen. Und Cupido hat inzwischen also alle Türen da und das alles verriegelt natürlich, und sagt dann dem Christian Rosenkreuz, nein, jetzt müsste man noch einmal deine Hand zeigen, und darauf zeigt sich ein Tröpfchen Blut, und auf das hinauf lacht er herzlich, der Cupido, und gemahnt die anderen, sie sollen auf ihn Acht geben. Denn in Kürze würde er seine Jahre ablegen, das heißt sich verjüngen. Das war ja schon das Thema am Abend mit der Jungfrau Alkymia, da, wie sie gescherzt haben, also wer mit wem in die Kammer geht oder so. Ging es auch schon darum, er ist ja so alt und ob es nicht eine Möglichkeit gibt, sich zu verjüngen. Die Jungfrau Alkymia hat ihm das schon irgendwie angedeutet. Also da geht es natürlich eben auch darum, er muss sich ja mit diesen Lebenskräften verbinden. Das geht jetzt gar nicht nur ums äußere Alter, sondern eben vor allem im Erkenntnisprozess, im tätigen Erkenntnisprozess, weltverwandelt ist. Weil unser Verstandeserkenntnis ist nicht weltverwandelt. Die registriert, was da ist, und die wird sich schon bedanken, wenn es weltverwandelt wäre. Ja, sicher, wir basteln dann was daraus nach den Gedanken, aber die Naturgesetze, das ist alles Vergangenheit im Grunde. Die wird man sich in der Wissenschaft nicht freuen, wenn man die kreativ verändern, sozusagen. Also, aber da liegt eben gerade nicht die Zukunft drinnen, sondern die Zukunft liegt drin, also bis in die Gesetzmäßigkeiten in Wahrheit die Welt zu erneuern. Also um diese Lebenskräfte geht's. Und die Verjüngung besteht darin, dass diese Lebenskräfte zunehmen. Und diese Verstandesalterskräfte, die es in Wahrheit sind, Sterbekräfte, die sind, dass die neu belebt werden. Ich will nicht sagen, dass sie verschwinden sollen, gar nicht, aber sie sollen das werden, was sie eigentlich einmal waren, aber jetzt auf neue, bewusste Art. Also eben lebendiges Denken und nicht abgestorbene, kombinierte Gedanken.
Weiser sollen sie werden.
Ja, weiser, ja, viel weiser. Also das heißt, sie sollen wieder zu dieser kosmischen Weisheit zurückfinden und erkennen, wie das alles irdische Dasein mit diesen Rhythmen zusammenhängt, sie widerspiegelt, und dass ich nur beides im Zusammenhang verstehen kann, eigentlich in Wahrheit. Oder dass ich an dem draußen ablesen kann, die Gedanken, die mir das hier erklärbar machen, und umgekehrt. Also zum Beispiel sagt der Rudolf Steiner, der Herr, also Embryologie, wie sich ein Embryo entwickelt. Wenn ich den wirklich verstehen will, muss ich mir die Gesetzmäßigkeiten da draußen anschauen. Dann weiß ich, warum der so ist. Wenn ich nur da reinschaue, sozusagen, und jetzt das zerleg praktisch und setze hier womöglich und denk, dann sehe ich das eigentliche Bildungsgesetz, die eigentliche Bildungskraft gerade nicht. Da sehe ich nur die äußere Hülle und habe keine Erklärung, warum die so ist und nicht anders. Auch nicht, wenn ich die ganzen Gene studiere oder sowas. Das kommt ja in den Naturwissenschaften, kommt man immer mehr drauf. Man sucht halt jetzt wieder an der nächsten Stelle, aber jetzt war bis zum Jahr 2000 der große Arena, so ungefähr mit dem Human Genome Project. Nein, jetzt, wenn wir das entschlüsselt haben komplett, werden wir den Bauplan des Menschen eben komplett kennen, und jetzt mittlerweile wissen wir, gut, das haben wir, aber vom Bauplan verstehen wir noch immer gar nichts. Also jetzt ist das große Thema Epigenetik. Epigenetik ist nur ein Wort für alles andere außerhalb der Genetik. Ja, im Grunde ist nichts anderes. Also weit sind wir sozusagen.
Ja, aber auf die Idee zu kommen, ne?
Ja.
Mit demselben Wort eigentlich.
Ja. Das ist das Nächste. Und in diese ganze Epigenetik, es geht sogar heute weiter vom Denken, man fängt schon an, die ganze Umwelt einzubeziehen. Das Nächste wird sein, dass man das mit den Gedanken der Chronobiologie verbindet, dass man sieht, aha, Abbild kosmischer Rhythmen, ganz deutlich. Für den Abbildgedanken brauche ich nicht wirklich Wirkungen von da, sondern es ist Abbild. Und das synchronisiert sich bis zu einem gewissen Grad, trennt sich aber auch wieder, gerade bei Menschen sehr stark. Bei den Tieren läuft es mehr synchron, wir bemühen uns, möglichst asynchron zu werden. Ist auch ein Punkt des Aufwachens, weil genau dadurch nehmen wir Sterbekräfte in uns auf. Weil in dem Moment, wo sich das wirklich ganz abkoppeln würde, stirbt das Ganze. Und also mit dem ringen wir beständig. Naja, gut, ich würde sagen, Fortsetzung folgt. Wenn wir da anfangen. Gerne.